Morgen zusammen. Ich hatte mich angesprochen gefühlt, als allgemein begrüßt wurde. Also, das aber ich war auch begeistert von dem ersten Lied. Das ist schon was ganz Besonderes gewesen. Als mich der Thomas vor ein paar Tagen anrief und nach dem Thema und der Textlesung für den heutigen Sonntag fragte, da musste ich ihm sagen, ich habe eigentlich noch gar nicht richtig mit der Vorbereitung begonnen. Ich habe mir den Text mal durchgelesen, um zu sehen, worum es geht. Und ist eigentlich nicht schwer festzustellen, worum es geht, aber ich habe noch wirklich kein Thema. Als ich mich dann am Mittwoch an die Predigt setzte, da wurde ziemlich schnell klar, wie das Thema sein würde. Ich glaube, ich habe dann eine halbe Stunde später oder so die nächste E-Mail geschickt und habe gesagt, ich weiß das Thema. Das Thema ist im ersten Vers unseres Textes heute zu finden, wo der Apostel Paulus sagt, betet für uns. In allen Briefen, die der Paulus schreibt, wird sein Herzensanliegen für die Gemeinde deutlich. Bei der einen Gemeinde ist es das, bei der anderen Gemeinde ist der Schwerpunkt vielleicht ein bisschen anders. An die Thessalonicher hatte er ja bereits einen Brief geschrieben, den ersten Thessalonicher Brief, den habt ihr mittlerweile schon durchgenommen, den habt ihr abgeschlossen. Und da hatte er verschiedene Themen angesprochen und auf manche dieser Themen geht er noch einmal im zweiten Thessalonicher Brief ein. Denn da waren offensichtlich noch ein paar Unklarheiten. Er tröstet die Thessalonicher nochmal. In Kapitel 2 geht er nochmal deutlich auf die Wiederkunft Jesu ein, auf das zweite Kommen Jesu und ruft zur Standhaftigkeit auf. Und jetzt in Kapitel 3, da beginnt er mit, ja, er spricht auch was an, was er im ersten schon im ersten Brief angesprochen hat, aber er beginnt ein neues Thema, macht nicht weiter von Kapitel 2. In Kapitel 3 beginnt er mit dieser Bitte um Gebet. Paulus war ein Apostel, war ein Missionar, ein Gesandter, ein Bote Gottes. Und besonders solche Menschen brauchen Gebet. Und er sagt, betet für uns. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte zu Beginn nochmal beten. Treuer Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir, dass wir es in unserer Sprache haben, dass wir es verstehen können. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Wir danken dir, Herr, für die Gemeinschaft, die wir hier haben, ohne uns fürchten zu müssen. Herr, du gibst uns so viele Segnungen. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass wir in deinem Wort Worte finden, die uns helfen und die uns zeigen, wie du möchtest, dass wir dir nachfolgen und dass wir im Glauben standhaft werden und im Glauben wachsen. Und so möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns heute Morgen die Augen öffnest, damit wir die Wunder sehen in deinem Gesetz und dass du meine Lippen salbst, Herr, dass sie zu deiner Ehre alleine reden. Amen. Ich las von einer verheirateten Missionarin, die in eine Gemeinde kam, vermutlich für einen Missionsvortrag, und die erzählte und berichtete, wie so die letzte Zeit ausgesehen hatte für sie, die ersten Monate. Sie beschrieb, wie sie in ihrem Heimatland alles erstmal zusammenpacken musste, was sie unterbringen, weggeben oder auch aufs Missionsfeld mitnehmen wollte. Sie beschrieb, wie es war, sich von all ihren Freunden zu verabschieden und dann in ein Land zu gehen, was sie nicht kannte. Und als sie mit ihrer Familie in diesem anderen Land ankam, da wurde sie in einer Stadt begrüßt mit regem Drogenhandel und gefährlichen Straßen. Sprachbarriere ist dann in solch einem Land da, und das führte in Phasen der Einsamkeit. Dann war es so, dass sie sich als Familie Infizierten mit 4 verschiedenen Magenviren. Keine einfache Zeit. Ihre älteste Tochter, erzählte sie, entging nur knapp dem Tod, nachdem sie in einem unsicheren Treppenhaus durchs Geländer gefallen war. Ja, ich weiß nicht, was sie noch alles erzählt hat, aber was deutlich wird, diese Missionarsfamilie, die brauchte Gebet. Und ich denke mal, als ich so zurückdachte auf uns, an unsere ersten Monate auf dem Missionsfeld Anfang der 80er Jahre, da hätten wir wahrscheinlich Ähnliches erzählen können. Der Apostel Paulus, der musste manchmal noch viel dicker durch Nöte hindurch. Lasst uns zunächst mal unseren Text lesen für heute. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, 1 bis 5. 2. Thessalonicher 3, 1 bis 5. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie ich bei euch. Und dass wir errettet werden, von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Er fängt an mit den Worten im Übrigen. Im Übrigen, nach all dem, was ich euch bereits geschrieben habe, die Lehre, die ich geschrieben habe, die Ermutigung, die ich geschrieben habe, füge ich jetzt noch hinzu, im Übrigen, betet für uns. Der Paulus wusste, was es bedeutet, im Dienst des Herrn zu stehen. Er hat in 2. Korinther 2-mal darüber geschrieben und beschrieben, was es bedeutet, Jesus zu dienen. Ich lese mal die beiden Texte vor. 2. Korinther 4, 8 bis 11, da beschreibt er und sagt, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Und dann weiter in 2. Korinther, 2 Kapitel später, 2. Korinther Kapitel 6, Vers 4 und 5 und die Verse 8 bis 10. In allem, was wir tun, sind wir Diener Gottes. Geduldig ertragen wir alle möglichen Schwierigkeiten, Entbehrungen und Sorgen. Wir wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Mehr als einmal standen wir schutzlos auf einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose Nächte ertragen und gefastet. Wir dienen Gott, ob die Menschen uns nun ehren oder verachten, ob sie uns verleumden oder loben. Wir meinen es ehrlich, doch sie schimpfen uns Verführer. Gott kennt uns. Doch für sie sind wir Namenlose. Wir sind dem Tod nahe, doch wie ihr seht, leben wir noch. Wir wurden misshandelt, aber wir sind nicht gestorben. Unser Herz ist voll Leid und doch erleben wir ständig neue Freude. Wir sind arm, aber wir machen andere reich. Wir besitzen nichts und haben doch alles. Der Paulus plaudert hier aus seinem Alltag als Missionar. Als Apostel, als Gesandter Gottes. Sein Leben ist vollgepackt mit Dienst für Jesus. Und das beinhaltet Sorgen, wie er schreibt, Verleumdung, Verzweiflung, Entbehrungen, Verfolgung, Folter, Erniedrigung, Lebensgefahr und sicherlich einiges andere. Aber sein Leben ist ebenfalls gespickt mit Geduld, Zuversicht, Aufrichtigkeit, Freude, Zufriedenheit in alledem, mit Leben und mit dem Wissen, dass Gott ihn kennt. Ich glaube, das Letzte, das ist das, was über allem steht. Kann man verstehen, warum der Paulus hier an die Thessalonicher schreibt, betet für uns? Wir haben als Gemeinde eine Familie nach Ägypten ausgesandt. Wir haben zwei kleine Kinder und ich würde sagen, die ersten, wie lange sind sie jetzt da? Die ersten vier Jahre haben sie ganz gut gemeistert, sind gut in die Sprache reingekommen, in die arabische Sprache reingekommen und es geht ihnen gut oder sie hatten einen guten Start. Allerdings ist der Mann vor ungefähr 4 Monaten, war er stark erkältet, stand morgens auf und wurde von einer Sekunde auf die andere ohnmächtig, fiel rückwärts, er ist 1,80 Meter groß, fiel auf den Kopf. Als er wieder aufwachte, war sein Kurzzeitgedächtnis weg. Man möchte sagen, glücklicherweise das Kurzzeitgedächtnis, sein Arabisch konnte er noch. Aber das war schlimm. Er kam dann ins Krankenhaus, fragte seine Frau dauernd, warum bin ich denn hier? Warum bin ich denn hier? Und sie musste immer wieder die gleichen Fragen beantworten. Und das Ganze zog sich. Und es war eine sehr schwere Zeit für ihn. Es hat Monate gedauert, bis dass er auf dem Stand ist, auf dem er jetzt ist. Dann vor 4 Monaten etwa stellte sich plötzlich ein starker Schwindel ein. Und der sich mittlerweile auch gebessert hat. Aber der Punkt ist, dass er sich gefragt hat, wie geht das denn jetzt weiter? Müssen wir zurück nach Deutschland? Können wir hier überhaupt noch weiter funktionieren? Vor 2 Wochen etwa fiel ihr siebenjähriger Sohn beim Spielen aufs Gesicht. Und einer der Schneidezähne, glücklicherweise ein Milchzahn, ist weg, musste gezogen werden. Können wir verstehen, warum der Paulus sagt, betet für uns? Betet für die, die an der vordersten Front steht? Oder wir können auch sagen, betet allgemein für die, die im Dienst des Herrn stehen. Man kann auch durchaus genügend Beispiele finden, die sich jetzt nicht auf das Missionsfeld beziehen, sondern auf unser persönliches Leben, auf unsere Gemeinden, auf unser Umfeld. Aber es ist tatsächlich so, wenn man weit weg ist von all dem, was einem vertraut ist, fühlt man sich oft hilfloser oder einsamer. Paulus sagt, betet für uns. Können wir verstehen, warum es die Pflicht von einer Gemeinde ist, die Aufgabe von einer Gemeinde ist, für Missionare zu beten, für die Mission zu beten, generell. Sind wir bereit, uns als Gemeinde, als Einzelne neu erinnern zu lassen? Betet für uns oder auch betet füreinander. Der Paulus lässt hier in dem Text durchblicken, und das kam auch eben schon durch die Worte von Thomas gut raus. Der Paulus gibt uns 2 Anliegen, für die wir oder die ihm zu der Zeit besonders am Herz lagen. Da kommen sicher andere zu, aber 2 Anliegen, die ihm besonders am Herz lagen. Das eine ist, dass das Wort Gottes ungehindert läuft. An anderer Stelle schreibt er, betet, dass der Herr mir eine offene Tür gibt. Dass das Wort Gottes ungehindert läuft und verherrlicht wird. Und das zweite Anliegen, dass der Herr seine Boten, in dem Fall Paulus und sein Team, vor Widersachern schützt. Ich gehe fest davon aus, dass der Paulus nicht um sein Leben fürchtete. Warum gehe ich davon aus? Weil mir solche Verse in Sinn kommen wie, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, aber um euretwillen weiß ich, es ist besser, wenn ich noch hier auf der Erde bin. Paulus hatte Sehnsucht nach dem Himmel. Tolle Lieder heute Morgen. Ging es ja auch um die Herrlichkeit. Paulus hatte Sehnsucht nach dem Himmel. Paulus schreibt in Römer 14, Vers 8, sei es nun, wie fängt es an? Leben wir dem Herrn. Sterben wir dem Herrn. Sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir gehören dem Herrn. Paulus hatte keine Angst vor dem Tod. Paulus war es vielmehr ein Anliegen, dass der Herr seine Kinder beschützt, damit das Wort des Herrn läuft. Damit es weitergeht, damit es dahin vordringt, wo es bisher noch unbekannt ist. Das war sein Anliegen. In 1. Korinther 16, 9 schreibt er, eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, toll. Und es gibt viele Widersacher, nicht so toll. Betet für uns. Ohne Gebet läuft das Wort Gottes nicht ungehindert. Ohne Gebet wird Gottes Wort, wird Jesus nicht so verherrlicht, wie es eigentlich sein sollte. Und dafür sollten die Thessalonicher beten. Dass das Wort Gottes nicht gehindert wird, sondern läuft und verherrlicht wird. Und dann schreibt der Paulus, so wie es bei euch selbst der Fall war. Aha. Wenn wir in der Apostelgeschichte jetzt nachlesen würden, wie denn das Wort Gottes nach Thessalonich gekommen ist, dann würden wir feststellen, das war mit viel Widerstand, mit viel Opposition verbunden. Die Gemeinde war unter Verfolgung entstanden. Aber dann schreibt der Paulus im ersten Thessalonicher Brief sehr interessante Worte. Da schreibt er in Kapitel 1, 6 bis 8, das habt ihr vor ein paar Monaten auch durchgenommen. Und ihr, schreibt der Paulus an die Thessalonicher, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir nicht nötig haben, davon zu reden. Unter viel Bedrängnis, aber mit Freude aufgenommen worden. Im Glauben sind sie gewachsen und zu Vorbildern geworden und ihr Zeugnis war fruchtbar über ihre eigenen Ortsgrenzen hinaus. Betet für uns, sagt Paulus. Betet für uns in der Mission. Betet für uns in der Verfolgung, im Widerstand. Betet, dass das Wort Gottes ungehindert laufen kann. Die Menschen erreichen kann, die noch nie davon gehört haben. Betet um den Schutz derer, die um des Zeugnisses willen angegriffen werden. Und jetzt würde ich gerne was Unkonventionelles tun, nämlich mitten in der Predigt eine Gebetsgemeinschaft machen. Wir haben ja gerade gelesen, was der Paulus sagt, was wir machen sollen. Jetzt können wir natürlich den Rest der Predigt hören und nach Hause gehen oder hinterher beten, aber lasst uns das doch jetzt machen. Wir können für Missionare beten, wir brauchen gar keinen großen Austausch. Wir hören einfach zu, wenn irgendjemand betet und sagen dann Amen dazu. Lasst uns für Missionare beten, lasst uns für unsere verfolgten Geschwister beten. Lasst uns auch füreinander beten, wo wir Anliegen haben, kennen, uns auf dem Herzen liegen, die wir vor den Herrn bringen wollen. Ich möchte ermutigen, euch zu beteiligen. Betet nicht für 7 oder 8 Anliegen. Vielleicht sitzt da hinten einer, der hat einen Haufen Anliegen auf dem Herzen und hier vorne sitzt jemand, der hat noch nie gebetet und der möchte gerne einen Satz sagen. Aber wenn dann irgendjemand so 5 Minuten betet, dann traut er sich nicht mehr. Also betet für ein Anliegen oder für 2 Anliegen Und dann können sich viele beteiligen, vielleicht sogar diejenigen, die einfach nur sagen, ich will jetzt mal mitmachen. Ein Satz, ich möchte mit für die anderen beten. Lass uns eine Gebetsgemeinschaft machen. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass du uns einlädst, mit dir, dem König aller Könige, dem Allmächtigen, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, zu reden und unsere Anliegen vor dir auszubreiten. Amen.
Deine Engel. wir eingeschlafen sind, dass du uns aufweckst und so neu zum Gebet rufst, dass wir all die Anliegen vor dich bringen, die so dringend sind, und besonders, dass deine Gemeinde wieder wach wird und du in die Mitte zurückkommst.
Herr Jesus, die Hürde, die Paulus am meisten bewegte, war, dass sein Wort bald in seinem eigenen Volk läuft. Und bis heute hast du nur wenige berufen. Und wir bitten dich besonders für sie, dass du auch ihnen die Vollmacht schenkst, dass sie dem Rest ihres Volkes so mit deiner Offenbarung erreichen können, dass sie ihren Messias, ihren Heiland Jesus Christus, in dem Jesus von Nazareth erkennen und annehmen können. Reiß diese Barrieren ein, Herr Jesus.
Herr, ich bitte dich auch für unsere Gideon-Arbeit hier in Deutschland. Du siehst, wie klein unsere Gruppe ist hier in Bonn und wie schwach wir sind. Und wir können doch dein Wort, deine Bibel weitergeben, und es brauchen nur noch Leute, die das machen. Ich bitte dich, dass du noch Männer und Frauen berufst in dieser Arbeit, und dass du uns die Weisheit gibst und die Freudigkeit, dann diese kleine Bibel immer weiterzugeben, dass Menschen erreicht werden und auch gerade die vielen Muslime hier in Deutschland erreicht werden mit deinem Wort, Herr. Und dass sie auch die Bibel annehmen, dass wir die Weisheit haben, die rechten Worte zu finden, wenn wir ihnen diese Bibel weitergeben.
Amen. Amen. Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass unseres Fußes Leucht ist und ein Licht auf unserem Weg. Und wir möchten sehen, Herr, dass es in unserem eigenen Land und darüber hinaus bis an die Enden der Erde verbreitet und verkündigt wird. Und so möchten wir einstimmen in dieses Gebet, Herr, wo Paulus auffordert, für zu beten, dass dein Wort ungehindert laufen kann. Herr, gerade auch in den Ländern, in denen es verboten ist oder nicht gerne gesehen wird, Herr, sei es die islamischen, die buddhistischen, die hinduistischen, die atheistischen Länder, Herr, wir möchten dich bitten, dass du Wege schaffst und Türen öffnest. Und wir möchten dich bitten, Herr, für solche, die mit vielen Widersachern zu tun haben, Herr, dass du deine segnende, stärkende, tröstende, aber auch bewahrende Hand über sie legst. Herr, wir danken dir, dass wir mit dir reden können. Du wirst antworten, Herr, so oder so. Wir preisen dich. Amen. Amen. Betet für uns bei all den Anliegen, die der Paulus hat und als Fürbitte weitergibt. Da können manchmal diese Anliegen schon eine Last sein, oder? Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Ihr habt ein Gebetsanliegen, sei das jetzt für die Mission, sei das für verfolgte Christen oder sei das für euer persönliches Leben oder für Freunde. Und es ist eine Last. Und der Paulus erinnert uns daran, dass niemand verzweifeln muss unter der Last, die wir manchmal haben. Und der Herr weiß, dass wir Lasten haben. Er ruft uns auf, dass wir unsere Lasten zu ihm bringen. Wenn Paulus schreibt, betet für uns, dann ist das kein Grund, dass wir unter der Last der Anliegen verzweifeln oder deprimiert werden. Es ist kein Aufruf, dass wir durch die Hitze der Verfolgung den Mut verlieren oder ängstlich werden. Betet für uns, schreibt der Paulus, denn Gebet soll uns nicht belasten, sondern entlasten. Das ist das, was Gott möchte. Er sagt ja, kommet her zu mir alle, sagt Jesus in Matthäus 11, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so kennen wir es, aber die Hoffnung, die Neues Leben Bibel sagt, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Wie? Betet für uns dient ja unter anderem dazu, dass wir durch die Gegenwart Jesu gestärkt werden. dass wir durch die Gegenwart Jesu erfreut werden. Wie geschieht das, wenn wir zusammenkommen und beten und dann irgendwann die Erhörung der Gebete sehen? Ja, das ermutigt uns. Das verleiht uns Flügel, das gibt uns Mut, weiterhin unser Anliegen zu Jesus zu bringen. Und wenn wir im Gebet sind, dann sind wir im Heiligtum Gottes. Dann sind wir in der Gegenwart Jesu. Dann reden wir mit ihm. Und indem wir das tun, erfahren wir, was der Paulus den Thessalonichern im nächsten Vers zuspricht, in Vers 3. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir beten also, dass das Wort Gottes ungehindert laufen kann, dass sich ein Weg bahnt, dass es nicht länger gehindert wird. Wir beten, dass der Herr die verfolgten Geschwister stärkt, die vor bösen und verkehrten Menschen bewahrt. Wir beten, dass der Herr bei unseren Missionaren ist, an schweren, schwierigen Orten. Und wir werden erinnert, Gott ist treu. Gott kann gar nicht anders als treu sein. Gott ist sogar dann treu, wenn wir untreu sind, schreibt der Paulus an Timotheus, in 2. Timotheus 2. Der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben das oft in unserer Gemeindegebetstunde erfahren. Wenn ich zurückdenke, 10 Jahre zurück oder so, war es vielleicht nicht ganz so. Da waren oft Ann-Rose und ich und noch eine ältere Schwester. Und da waren wir sehr oft zu dritt. Und wir haben auch zu dritt dann gebetet. Aber es war ist ja erbärmlich, ne? wenn gerade mal 3 Leute zusammenkommen, um zu beten. Besser 3 als keiner, aber es war manchmal ein bisschen frustrierend. Mittlerweile sind unsere Gebetstreffen gestiegen in Anzahl. Und wir fangen meistens mit 2, 3 Liedern an. Und diese Lieder halten uns, wie auch heute die Lieder, die malen uns Jesus vor Augen. Wir erinnern uns also praktisch an den, zu dem wir dann später unser Anliegen bringen. Und schon alleine das ermutigt uns, erfreut uns, gibt uns neue Kraft. Und dann bringen wir unseren Dank zu Jesus. Wir fangen dann meistens mit einer Zeit an, wo wir den Herrn loben über das, was wir gesungen haben oder über das, was uns in den Sinn kommt, weil er ist würdig, kam heute mehrmals vor in den Liedern. Und wir danken ihm dann für die Anliegen, wo wir uns erinnern, die hat der Herr schon erhört. Wir tauschen auch darüber aus. Und dann als letztes haben wir dann die Zeit, wo wir die Anliegen, die Lasten, die wir mitgebracht haben oder die Lasten von anderen, die Lasten der Mission, die Lasten der Geschwister in der Verfolgung vor den Herrn bringen. Und ich kann euch sagen, du gehst anders nach Hause, als du gekommen bist. Kleines Bekenntnis. Manchmal dann fehlt mir so die überschwängliche Freude, am Dienstagabend zur Gebetsstunde zu gehen. Da muss man sich wieder die Schuhe anziehen, wieder aus dem Haus gehen. Ihr kennt das, vor allen Dingen die ein bisschen älter sind. Und wenn wir dann nach Hause kommen, dann sitzen wir nebeneinander im Auto und sagen, boah, das war wieder ein toller Abend. Betet für uns, der Herr ist treu, er wird euch stärken. Gebet bringt nicht nur Ehre und Lob für Jesus und Segen für andere, sondern auch Stärkung und Segen für uns. Ja, und dann heißt es da, dass der Herr uns bewahren möge vor dem Bösen. Ich denke, das lässt sich viel auf verschiedene Weise verstehen. Zum einen, Gebet ist Schutz vor den Angriffen des Bösen. Gebet ist Schutz vor den Angriffen des Bösen. Denn wenn wir beten, sind wir ja in der Gegenwart Jesu. Und das stärkt uns einfach, das gibt uns Schutz. Zum anderen, Gebet schenkt uns Widerstandskraft gegen das Böse, stärkt uns in Anfechtungen. Und Gebet ist Schutz vor bösen und falschen Wegen. Immerhin suchen wir im Gebet die Führung Jesu, die Führung Gottes für unser Leben oder für irgendwelche Projekte oder sonst was. Wie immer wir es verstehen wollen, Jesus und das Böse haben keine Gemeinsamkeit. Wenn wir im Gebet sind und wenn wir beten, wie der Paulus uns hier auffordert, dann sind wir in der Gegenwart Jesu und er wird uns stärken, weil er treu ist. Das sind einfach Tatsachen. Wir können jetzt festhalten, wenn der Paulus bittet, betet für uns, dann zeigen uns die Verse auf, Gebet soll uns nicht belasten, Gebet soll uns entlasten. Wir legen unsere Lasten bei Jesus ab. Und Gebet soll uns Bewahrung und Kraft schenken, weil Gott treu ist. Der Vers 4 ist dann praktisch ein Übergangsvers zum Schlussvers. In Vers 4 heißt es, wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Weil es eben um Gebet geht, würde ich diesen Vers auch auf Gebet beziehen. Und dann könnte man ihn auch so lesen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das bereits tut, dass ihr bereits betet und auch weiterhin beten werdet. Paulus war also guten Mutes, dass in der Gemeinde in Thessalonich gebetet wurde. Das scheint für Paulus hier eine Selbstverständlichkeit gewesen zu sein. Und er war zusätzlich guten Mutes, dass sie das auch weiterhin tun würden. Und ich habe mich gefragt, als ich die Verse las, wenn der Paulus heute einen Brief schreiben würde an die Gemeinden in Deutschland, könnte er dann genauso gut schreiben, wir trauen euch aber im Herrn zu, dass ihr bereits betet und auch weiterhin beten werdet. Konkret unsere Gemeinde in Neunkirchen. Würde der Herr da schreiben, ich bin zuversichtlich im Herrn, oder wird der Paulus schreiben, ich bin zuversichtlich im Herrn, dass ihr als CCFG in Neunkirchen im Siegerland, dass ihr betet und dass ihr das auch weiterhin tun werdet. Oder hier, ich bin zuversichtlich, dass ihr als EFG in Bonn betet und das auch weiterhin tun werdet. Ich weiß es nicht. Ich war sehr erfreut, als ich habe noch mal im Internet geguckt, eure Webseite, habe mich sehr gefreut. Ihr habt, wenn ich das so sehe, genauso viele Gebetsstunden oder Gebetseinheiten wie wir. Nämlich einmal freitags abends habt ihr, glaube ich, eine Gebetsstunde und dann am Dienstagmorgen habt ihr ein Frühgebet und dann vor der Predigt, vor dem Gottesdienst treffen sich auch noch mal Leute. Heute waren 7 Leute da. Prima, nächste Woche wird ein Platz frei, weil ich bin dann nicht mehr dabei. Also herzliche Einladung. 3 Gebetseinheiten während der Woche, Gebetstreffen während der Woche. Und so halten wir es auch bei uns in der Gemeinde. Aber ich denke, in vielen Gemeinden ist es anders. Und in den Gemeinden, wo es so ist, ich glaube, jeder, der dabei ist, der würde sich wünschen, wenn die Gruppen wachsen würden. Bei uns ist Dienstagabends, wir sind, 6, 7 sind wir eigentlich fast immer, Spitzenzeiten 13, 14 vielleicht. Und wir würden so froh sein, wenn wir aus unserer kleinen Teeküche rauswachsen würden und müssten in den Jugendraum gehen, weil einfach nicht genug Platz wäre. Oder freitags morgens. Bei unserem Frühgebet, da sind wir auch in der Regel so 5 oder 6, sind aber auch schon mal 10. Ja, das wäre toll, wenn wir mehr frühstücken immer anschließen. Das ist eine gute Sache. Da kommen die Leute. Wenn wir da mehr bräuchten, wäre toll. Oder letzten Sonntagmorgen waren wir, glaube ich, sogar zu 8 oder 10. Leute, das ist das, was der Paulus sagt. Betet für uns. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber ist es nicht so, dass bei vielen Gemeinden, wenn zu viel los ist, die Stunde, die zuerst gestrichen wird, ist die Gebetsstunde. Ich habe zu Hause ein Traktat, das hat, ich glaube, der George Verwer mal vor Jahrzehnten geschrieben, wie kam es dazu, dass die Gebetsstunde starb? Ja, da war die Gemeinde, die hatte eine Gebetsstunde und dann irgendwann waren immer weniger Leute da und dann wurde gesagt, wir machen eine Gebets- und Bibelstunde draus. Und dann war 50-50, 50% Bibelstunde, 50% Gebetsstunde. Und dann war das aber auch nicht mehr so, dann wurde es zu einer Bibelstunde mit einer anschließenden Gebetsgemeinschaft und schlussendlich fiel das Gebet ganz raus, außer zu Eingang und zum Ende. Warum ist es, dass die Gebetsstunde als erstes gestrichen wird? Oder eine andere Frage, die mir in den letzten Tagen oft durch den Kopf ging. Warum ist die Gebetsstunde die Stunde, zu der wir Neugläubige zu allerletzt einladen? Oftmals jedenfalls. Ich hoffe, bei euch ist es anders. Ich weiß es ja nicht. Aber warum? Paulus sagt, betet für uns. Und wenn wir erkennen, was wir im Wort Gottes vernachlässigt haben, dann tun wir gut daran, dann handeln wir zu unserem eigenen Segen, wenn wir es ändern. Betet für uns. Paulus schließt den Gedanken mit den Gedanken, den Aufruf zum Gebet mit einem Gebet. Er betet dann für die Thessalonicher in Vers 5, der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Zuerst schreibt er, betet für uns und jetzt betet er für die Thessalonicher. Der Herr lenke eure Herzen. Wohin? Zum Gesetz? Nee. Zu irgendwelchen selbstgerechten Werken auch nicht. Auch nicht einmal zu übermäßigen Aktivitäten. Wir wollen ja was für den Herrn tun, nicht wahr? Nicht der Herr lenke eure Herzen zu, dass ihr aktiv werdet und dieses Programm und jenes Programm macht. Der Herr lenke eure Herzen, ja. Aber er lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes, zum standhaften Ausharren des Christus. Und das ist das, was wir sehen müssen. Und das ist das, was Gebet bewirkt. Standhaftes Ausharren des Christus oder wie es andere sagt, die Elberfelder Fußnote sagt, hin zum geduldigen Warten auf Jesus, auf Christus. Das ist das, was wir brauchen und Gebet hilft uns, die Liebe Gottes zu erkennen, weil wir in einer sehr engen Stunde, in einer sehr engen Gemeinschaft sind mit Jesus und miteinander. Ein Gebet hilft uns auch, Geduld zu lernen. Wie? Durch die Erhörung unserer Gebete, nicht wahr? Ich meine, manche Gebete, preis dem Herrn, die werden innerhalb von 1-2 Tagen erhört. Und für andere Gebete, da betet man jahrelang. Und es lehrt uns, dem Herrn zu vertrauen und geduldig zu sein. Dein Wille geschehe. Betet für uns. Damit beginnt Paulus unseren Abschnitt im 2. Thessalonicher Brief. Betet für uns, dass das Wort ungehindert läuft. Betet für die Mission. Betet für uns, dass wir errettet werden vor verkehrten und bösen Menschen. Gebet für die Geschwister in der Verfolgung. Und natürlich betet füreinander. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, schreibt der Jakobus. Leute, verstehen wir das? Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Unsere Gebete, die wir mit Jesus unterwegs sind, unsere Gebete vermögen viel. Nicht, dass wir sie selbst erhören. Der Herr ist der, der erhört. Der Herr ist der, der tätig ist. Aber wir bringen diese Anliegen vor den Herrn. Und darum lass uns nicht müde werden, miteinander und füreinander zu beten. Denn das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernst ist. Ich möchte noch mal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken für diese Verse heute Morgen, die uns erinnern und ermutigen und bestätigen und herausfordern, Herr, dass wir beten sollen, dass wir Beter sein sollen, Herr. Nicht aus Gesetz, sondern weil du uns anbietest, Herr, mit dir zu reden, unsere Lasten vor dich zu bringen und dann zu sehen, Herr, dass du wirkst. Wir danken dir für die vielen Verheißungen, die wir fürs Gebet haben. Wir danken dir, dass du uns an die Hand nimmst, Herr, und dass ja, selbst da, wo wir schwach sind, wo wir fehlerhaft sind, Herr, wo wir vielleicht manchmal das Gebet mit Unlust tun, aber Herr, wo wir deine Gegenwart suchen und unser Herzen vor dir ausschütten und dir Lob bringen, dass du da bist, dass du uns begegnen wirst und uns stärken und bewahren wirst. Danke dafür, Herr. Amen.